Guten Morgen. So ist das manchmal tatsächlich, dass der Geist Gottes uns anspricht. Und so ging es mir in der letzten Woche während der Predigt. Und am Anfang der Predigt hatte ich den Eindruck, ich muss heute unbedingt beten. Dann habe ich gedacht, was ist das für ein Quatsch? Kannst ja nicht nach vorne gehen und beten. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn der Eindruck stimmt, dann gibt es nachher eine Gebetsgemeinschaft. Genauso ist es gekommen. Und es ist tatsächlich so, dass Gottes Geist uns anspricht, wo er will, wann er will und manchmal auch im Gottesdienst. Und wir wollen euch einfach Gelegenheit geben heute, wenn ihr euch angesprochen fühlt oder wenn euch irgendwie ein Gedanke kommt, der euch weiterbringt, der uns als Gemeinde weiterbringt. Ich habe da hinten so ein paar Stifte liegen und Zettel. Ihr dürft einfach aufstehen, den Gedanken draufschreiben und ihn da hinten an die Wand kleben. Wenn ihr denkt, das geht doch nicht während der Predigt, da muss man still sitzen und zuhören. Dann habt ihr ein bisschen recht, aber ihr könnt euch leise bewegen. Oder ihr wartet bis nach der Predigt, da gibt es einen Lobpreisteil und da fällt es gar nicht auf, wenn ihr hin und her lauft und was aufschreibt. Also ich lade euch ein. So viel vorweg. Diese Predigt war eigentlich geplant für den Pfingstsonntag. Von mir geplant. Von Gott war es anders geplant, denn ich hatte dann Corona. Deswegen heute das Thema Heiliger Geist. Passt ja aber trotzdem immer, dachte ich. Ich möchte am Anfang mit euch was ausprobieren. Wer schon mal Jungschar gemacht hat, der kennt das, dieses Spiel Stille Post. Wenn man einfach mal 2 Minuten Ruhe braucht, wenn einem schon die Ohren klingeln von Jungschar-Lautstärke, dann setzt man das ein zum Spielen. Und ich will das heute mal kurz ausprobieren mit einer Reihe, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Die sitzt da hinten. Da werde ich jetzt hingehen und werde der Andrea einen Satz ins Ohr flüstern. Und wir gucken mal, was dann dabei rauskommt. Wow, der Satz war fast richtig. Vielleicht hätte ich nicht so eine junge Generation da suchen sollen. Ihr wisst ja, wie das eigentlich ist, ne? Dass dann irgendein Murks rauskommt, den man nicht gesagt hat. Es war fast richtig. Es fehlten 2, 3 Wörter, aber sonst war es fast richtig. Was das mit dem Predigttext zu tun hat, erkläre ich euch am Ende der Predigt. Schiebt es in euren Hinterkopf und dann werdet ihr erfahren, was damit los ist. Ich lese euch aus Römer 8, die Verse 24 bis 27. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Ich bete kurz noch mit uns. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir das erleben können, dass du heute, dass du jetzt zu uns sprichst. Gib uns offene Herzen und offene Ohren, dass wir verstehen, begreifen und bereit sind, das umzusetzen. Amen. Der erste Punkt, über den wir nachdenken wollen heute, habe ich Leben in Hoffnung genannt. Und wir wollen mal kurz zusammen darüber nachdenken, was die Hoffnung in unserem Leben bewirken kann. Scheinbar wird jeder Mensch mit so einem Grundgefühl geboren als Hoffnungsmensch. Scheinbar ist irgendwas in uns hineingelegt, das uns hoffen lässt. Und scheinbar kann diese Hoffnung selbst in ausweglosen Lagen vorhanden sein. Es gibt ja tatsächlich Hoffnungsberichte von Menschen, die in Auschwitz waren, die Gott erlebt haben und die Hoffnung hatten. Das kann man von außen betrachtet überhaupt nicht verstehen. Irgendwas ist in uns drin, das im Laufe unseres Lebens sich erweitern kann, anpassen, verändern, manchmal sogar verloren gehen kann. Aber erstmal werden wir geboren mit dem Vermögen, hoffen zu können. Und wahrscheinlich hat jeder von euch das schon mal erlebt, wie das ist, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat. Wenn es so Momente gibt, wo man für eine Situation, für eine Aufgabe sagt, das kann ich vergessen, ist nichts mehr zu machen. Wie sich das anfühlt, wenn man so eine komplette Perspektivlosigkeit erlebt. Und ja, wie viel Traurigkeit und Unverständnis sich dann in einem ausbreiten kann. Und auf der anderen Seite, wahrscheinlich hat das auch jeder schon erlebt, wo es so Momente der Hoffnung gibt. Wo auf einmal irgendwas in unser Leben hineinkommt, und wir merken, es geht doch weiter. Irgendwie ist da doch noch ein Funke. Es gibt doch Dinge, die sich verändern oder unsere Perspektiven werden geweitet. Und diese Hoffnung, die setzt uns in Bewegung. Die bewirkt, dass wir irgendwie wieder losgehen können, dass wir was anpacken können, dass wir weitermachen können. Und vieles, was wir so im Leben tun oder lassen, hängt davon ab, wie viel Hoffnung wir für ein Projekt haben. Ich merke das manchmal, wenn ich auf der Arbeit bin, wie unterschiedlich ich auf verschiedene Situationen mit Kindern reagiere, ob ich die Hoffnung habe, das, was ich tue, bringt noch was oder es ist komplett sinnlos und ich kann es eigentlich lassen. So wird euch das in eurer Arbeit gehen, so wird euch das mit eurem Partner gehen. Da, wo Hoffnung ist, da sind wir bereit, uns zu investieren und da kann was sich in Bewegung setzen. Hoffnung kommt sehr oft vor in unserem Alltag. Ich hoffe, du hattest eine gute Fahrt. Ich hoffe, das Wetter wird langsam mal besser. Ich hoffe, es hört mal auf zu regnen. Ich hoffe, alles läuft gut. Und wir reden ganz viel davon, dass wir auf was hoffen. Aber im Grunde ist das nichts anderes, als dass wir uns was wünschen. Und Wünsche haben wir ja so genug in unserem Leben. Aber die Hoffnung, von der die Bibel spricht, die hat nichts damit zu tun, was wir uns wünschen oder was wir gerne hätten. Und die Hoffnung hat auch übrigens nichts damit zu tun, ob wir jetzt besonders optimistisch sind. Ihr kennt vielleicht solche Menschen, solche Optimisten. Vielleicht seid ihr selbst so jemand. Die können ja auch manchmal richtig anstrengend sein, weil sie in jeder noch so ausweglosen Lage irgendwie was Gutes sehen. An allem noch was Gutes finden. Zuversichtlich durchs Leben gehen, wo 50%, 60%, 70% der anderen Menschen schon aufgegeben haben. Schlimmer geht's immer, sagen sie vielleicht, und stolpern so fröhlich durchs Leben. Für diese Optimisten sind die Dinge großartig, fantastisch, immer irgendwie doch gut, zu irgendwas nutze, nicht so schlimm, auch wenn es eigentlich gar nicht so ist. Das, was die Bibel meint mit Hoffnung, hoffnungsvolle Menschen, wie die Bibel sie meint, bedeutet, ja, ich sehe, es ist wirklich schlimm. Luther hat das übersetzt im Römerbrief, wir seufzen in uns selber. Ja, wir erleben Dinge in der Welt, die wir nicht einordnen können. Und wir sehen, wenn wir die Nachrichten anschalten, manchmal sage ich schon zum Peter, mach das gar nicht mehr an, weil man vor lauter Elend gar nicht mehr ertragen kann und nicht mehr weiß, wo soll man überhaupt noch hingucken und wie soll das alles noch werden. Und auch für uns persönlich, in unserem persönlichen Leben, gibt es ja immer wieder Situationen, wo wir vor Bergen stehen und wo wir denken, hier geht es irgendwie gar nicht mehr weiter. Herausforderungen, die uns gestellt werden und die scheinbar nicht zu überwinden sind. Ein hoffnungsvoller Mensch, wie die Bibel ihn meint, sagt, ja, ich sehe das alles, aber ich glaube dennoch. Wir leben ja als Christen in dieser Spannung, dass wir wissen, Gott kann eingreifen, Gott kann verändern, Gott kann wirken, aber wir erleben ganz oft, er tut es leider nicht oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir leiden unter den Dingen, die wir so aushalten müssen und ertragen müssen, obwohl wir wissen, dass Gott sie verändern könnte. Diese Hoffnung, die Gott uns schenkt, ich sage, ich sehe das alles, aber ich glaube dennoch und mein Vertrauen setze ich trotzdem auf Gott. Das ist eine Hoffnung, die uns helfen kann, auch durch Schwierigkeiten im Leben durchzukommen und die weiß, dass man durchs Leiden hindurchgehen kann. Nicht alleine, aber mit Gottes Hilfe. Und die biblische Definition von Hoffnung heißt eigentlich zuversichtliche Erwartung. Und dieses Wort setzt sich zusammen aus zum einen zu, also zu etwas hin oder und diesem Ausblick, den man hat und bedeutet eigentlich, ich weiß, worauf ich zulaufe und ich weiß, dass Gott mir einen neuen Blick schenken kann auf Dinge. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die hat einen Ausgangspunkt und ein Ziel. Und weil wir gerettet sind, das sagt ja Paulus auch, das steht fest, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit ihm durchs Leben gehen, unsere Rettung steht fest und wir kennen das Ziel. Und das kann uns den Blick weiten und den Horizont weiten. Und diese Hoffnung, die Gott uns schenkt, die lässt uns damit rechnen, dass er eingreift. Und selbst wenn er nicht eingreift, schenkt sie uns das Wissen, dass Gott in jedem Fall die Souveränität über unser Leben und über diese Welt hat. In Hebräer 11 steht, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ohne die Hoffnung, die Gott in uns reinlegt, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt das Ziel erreichen würden, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir können uns ja im Leben so einiges vornehmen. Ich nehme ja auch immer mal einiges vor, vor allen Dingen am Jahreswechsel. Jetzt ist ja schon September, ist das schon so ein bisschen verpufft, was ich mir vornehme. Habt ihr schon mal vorgenommen? Also im nächsten Jahr, da habe ich aber mal mehr Hoffnung. Also heute gehe ich aber mal wirklich hoffnungsvoller in den Tag. Ihr könnt euch Hoffnung nicht vornehmen, Ja, theoretisch schon. Ihr könnt es aber in keinem Fall euch selber geben oder einfach irgendwie produzieren. Hoffnung kann man sich nicht selbst machen. Und ich habe einen interessanten Satz gelesen von Papst Franziskus, der hat mal gesagt, es ist eine neue, lebendige Hoffnung, die nur von Gott kommen kann. Sie ist nicht bloßer Optimismus. Sie ist nicht ein Schulterklopfen oder eine freundliche Ermutigung mit einem flüchtigen Lächeln. Nein, sie ist eine Gabe des Himmels, die wir uns selber nicht besorgen können. Gott gibt uns Hoffnung und die schenkt er uns durch seinen Heiligen Geist. Und er sagt uns zu, dass er möchte, dass diese Hoffnung in uns immer unerschütterlicher wird. Nicht größer oder kleiner, sondern unerschütterlich. Egal was kommt, dass wir nicht wanken. Und diese Hoffnung, die kann auch für andere sichtbar werden. Manchmal ist man ja selber überrascht, wie man in relativ ausweglosen Situationen doch noch zuversichtlich durchgehen kann. Und manchmal merken das die Menschen um uns herum, die sagen, wie kannst du so ruhig bleiben in der Situation? Wie kannst du so gelassen sein, wo dein Arbeitsplatz gerade wegschwimmt oder deine Finanzierung zusammenbricht? Hebräer 6, Vers 19 steht, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Der Sinn dieser Hoffnung ist eine einzige, nämlich, dass sie unsere Seele ankern soll. Ihr seht hier mal so einen Anker. Wofür ist das nötig? Warum braucht so ein Schiff einen Anker? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal auf einem See, auf einem Schlauchboot gelegen oder in einem Tretboot gesessen und seid so ein bisschen vor euch hingedöst? Habt nach 10 Minuten die Augen wieder aufgemacht und euch gewundert, wo ihr eigentlich hingetrieben wurdet? Mir ist das schon öfter so passiert. Und man wundert sich manchmal, was so eine Strömung, die man gar nicht unbedingt von außen sieht, bewirken kann und findet sich auf einmal, wenn es gut läuft, am anderen Ufer wieder. Wenn es ein Meer ist, ist es halt schlecht, ne? Hoffnung ankert unsere Seele, damit wir nah bei Gott bleiben können. Damit wir nicht von jedem Lüftchen hin und her getrieben werden. Und damit nicht jede Schwierigkeit, die uns begegnet in unserem Leben, uns wer weiß wohin abdriften lässt. Ein Schiff, das geankert ist, kann sich ja noch bewegen. Es kommt darauf an, wie lang ist die Kette. Aber halt immer nur um den Punkt herum, wo der Anker festgemacht ist. Und natürlich erleben wir in unserem Leben auch Stürme und Situationen, die uns durchrütteln. Und da ist es gut, wenn wir so einen Anker haben. Und ja, in dem Bibelvers steht auch, wo der Anker drin ankert. Nämlich, es reicht in das Innere hinter den Vorhang. Ihr wisst, wie das war damals im Tempel mit dem Vorhang, wer dahin durfte. Wie großartig das war, als bei Jesu Kreuzigung und Tod und Auferstehung der Vorhang zerriss und auf einmal der Weg zu Gott frei war. Was der Bibelvers meint, ist, dass unser Anker direkt bei Gott ankert, da wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart ist. Denn auch der beste Anker und die meiste und größte Hoffnung hilft uns ja nicht, wenn die nicht irgendwo festgemacht ist. Und wenn ihr das gerade in eurem Leben nicht erlebt, wenn ihr gerade nichts merkt von Hoffnung, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr verzweifelt, wo ihr nicht weiter wisst, dann möchte ich euch einladen dazu, das auch mit in die Gemeinde zu nehmen. Lasst für euch beten, lasst andere Christen euch segnen. Wir sind in der Gemeindeleitung gerade dabei, darüber zu sprechen, wie wir das auch im Gottesdienst einbauen können. Gott hat uns ja eine Gemeinde gestellt aus einem bestimmten Zweck, nämlich dass nicht jeder vor sich hin wurschteln und alleine kämpfen muss, sondern dass wir uns miteinander auf dem Weg befinden. Und wenn ihr Hoffnung braucht, dann geht zu anderen Menschen hin und sagt, bete für mich, segne mich. Oder wenn ihr das erlebt, wenn ihr gerade so Momente erlebt, wo ihr richtig viel Hoffnung habt, wo Dinge sich auflösen, die für euch total verknotet aussahen, dann bringt das auch mit in die Gemeinde. Dann kommt nach hier vorne und erzählt das, wo ihr das erleben durftet. Und ermutigen wir uns gegenseitig gemeinsam auf dem Weg zum Ziel, dass keiner von uns verloren geht und stecken bleibt. Ich glaube, da können wir als Gemeinde tatsächlich uns noch viel mehr unterstützen und viel mehr noch voneinander profitieren, als wir das im Moment schon tun. Und das Zweite, was unser Text sagt, das ist Leben in Geduld. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht dazu. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Dass wir warten müssen, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Gottes Zusagen werden sich erfüllen, aber leider nicht alle jetzt und nicht alle hier und nicht alle sofort. Und Gott kann eingreifen, aber leider auch nicht immer und sofort. Kann er, macht er aber nicht. Und es dauert manchmal ewig. Manchmal haben wir das Gefühl, wir beten seit Jahren für irgendwas, uns passiert gar nichts. Und wir wissen, es wird irgendwann Gerechtigkeit geben, aber nicht hier auf der Erde. Und wir erleben ganz viel Wartezeiten in unserem Leben. Ich glaube, da könnte jeder was von erzählen. So Momente, wo irgendwie nichts passiert, wo wir selber schon viel, viel weiter gerne wären, wo wir gern schon heiliger wären, wo wir gern schon mehr wären wie Jesus, wo wir mehr reagieren würden, wie Jesus es gemacht hat, wo wir Lösungen gerne hätten für Probleme, wo wir Ergebnisse sehen würden, aber immer noch warten müssen. Vielleicht auch in der Gemeinde, wo wir uns wünschen, da könnte doch schon viel mehr sein an Gemeinschaft, viel mehr an Nähe, viel mehr an Christen, die was verändern in ihrem Umfeld. Und wir erleben so oft, es geht irgendwie nicht voran, manchmal geht es irgendwie rückwärts im Kreis. Also es ist doch das, was manchmal die Menschen den Christen vorwerfen, so Hände in den Schoß legen und warten einfach, bis irgendwann die Ewigkeit erreicht ist und dann geht es richtig los. Geduldig abwarten, Hände in den Schoß legen, warten, warten. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Klar, wir müssen Geduld haben, da führt kein Weg dran vorbei. Aber Hände in den Schoß legen scheint auch nicht zu funktionieren. Das Beispiel, was ich gerade vorgelesen habe aus Jakobus, da wird von einem Bauern berichtet, der im Frühjahr irgendwas aussät und dann setzt er sich in seinen Schaukelstuhl und wartet und wartet und wartet und dann erntet er das im Herbst ganz chillig. Ich war als Teenager manchmal in Damm auf dem Biohof zum Helfen. Und die Aufgabe war, das Unkraut zwischen den, ich weiß gar nicht, was da gepflanzt war, Erdbeeren oder was auch immer, rauszureißen. Einfach nur warten funktioniert nicht, weil das Unkraut wuchert sehr schnell. Dann findest du von den Erdbeeren her gar nichts mehr. Einfach nur sich hinsetzen und Hände in den Schoß legen scheint nicht zu funktionieren, weil wir zwischendurch alles vorbereiten müssen, den Acker irgendwie bearbeiten. Und ich weiß noch, wenn man ganz am Anfang der Reihe sitzt und rupft da jede Distel einzeln raus und sieht am Horizont das Ende der Reihe, da braucht man sehr, sehr viel Geduld, bis man da hinten angekommen ist. Einfach nur aussäen, warten und irgendwann ernten, scheint nicht zu funktionieren. Der Acker muss gepflügt, gesät, die Unkräuter müssen weg. Man muss sich drum kümmern, ab und zu muss man gießen oder man muss vor Sonne schützen. Und so sollen wir Christen sein. Diese Zeit, die wir warten müssen, sollen wir nicht untätig rumsitzen, sondern wir sollen ans Werk gehen. Und auch diese Geduld und dieses Warten in Geduld kriegen wir geschenkt vom Heiligen Geist. Also wir bekommen alles geschenkt, zum einen die Hoffnung, die wir brauchen, zum anderen die Geduld, die wir brauchen. Ja, ist ja eigentlich ganz gut, oder? Müssen wir dann doch vielleicht nicht mehr so viel tun. Und das geht natürlich für mein Marterherz jetzt gar nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, so ganz funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Gänsehautmomente erlebt habt, die man manchmal hat, zum Beispiel, wenn man in ein Konzert geht, wo man auf einmal durch Musik oder durch irgendwas, was jemand sagt, angesprochen wird und so ein Gefühl in sich drin hat, boah, jetzt bin ich irgendwie berührt davon, irgendwas macht das mit mir. Da werden vielleicht Dinge gesprochen, die unsere Seele berühren, die unsere Gefühle ansprechen. Ja, das schaffe ich auch bei Filmen oder bei irgendwelchen belanglosen anderen Dingen. Und diese Momente, die kann man ja nicht planen, so nach dem Motto, also jetzt gehe ich mal in ein Konzert und da freue ich mich mal richtig auf diesen Gänsehautmoment, den ich dann erlebe. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, also gehe ich dahin und guck mal. Und so ähnlich ist es auch mit Gottes Geist. In der Bibel steht der Geist Gottes, Gottes Ruach, der Atem Gottes, der Wind Gottes weht, wo er will. Und das mal als Randbemerkung, tatsächlich wo er will und nicht wo wir meinen, dass er weht oder wo wir auf jeden Fall meinen, dass er auf gar keinen Fall wehen kann. Tatsächlich da, wo er will, und wir können nicht darüber bestimmen, wann wir angesprochen werden davon, wann der Geist uns Erkenntnis gibt, wann er uns einen Wachstumsschritt machen lässt. Wir können die Auswirkungen manchmal merken, hoffentlich, aber wir können nicht bestimmen, wann das passiert. Aber so wie auch diese Gänsehautmomente nicht einfach passieren, da gibt es Leute, die die Musik dafür üben müssen, da gibt es Leute, die den Raum dafür herrichten, die das Licht den Boden sauber machen, die eine gemütliche Atmosphäre schaffen. Und dann gibt es natürlich noch mich, der ich selber auch hingehen muss. Genauso ist das, glaube ich, auch mit Gottes Geist. Und wir haben die Möglichkeit, uns diesem Geist auszusetzen. So wie es die Birgit eben erzählt hat. Indem wir vielleicht einfach mal Ruhe halten. Indem wir uns in Gottesdienst setzen und offen sind dafür, was Gottes Geist uns sagen will. Indem wir Worship-Zeiten haben, indem wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, indem wir spazieren gehen, beim Radfahren. Wir können uns Gottes Geist aussetzen und was er dann tut, das ist nicht mehr unsere Sache. Und weil dieser Geist Gottes auch in uns wohnt, dürfen wir auch Gott darum bitten, dass dieser Geist Raum in uns gewinnt, dass er uns verändert, dass er uns Erkenntnis schenkt, dass er sich ausbreiten kann in dem, was wir tun oder was wir denken. Nutzt das ruhig, diese Möglichkeit. Setzt euch einfach mal hin und sagt, ich bin jetzt bereit, Gottes Geist, was kannst du mir sagen, was kannst du in mir tun, was kannst du in mir bewirken? Und damit kommen wir zum dritten Punkt und auch wieder zurück zu meinem Spielchen. Gottes Geist für uns. In Vers 26 heißt, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Als Kind kam mir das sehr merkwürdig vor, diese Bibelstelle. Und ich weiß, dass ich manchmal abends im Bett gelegen habe und habe gesagt zu Gott, Folgendes, was ich jetzt sage, bitte ohne Übersetzung, 1:1 in Gottes Ohr bitte, ist wichtig. Weil ich mir vorgestellt habe, das läuft so ein bisschen wie bei Stille Post. Ich sage was, der Geist Gottes hört das. Der Geist Gottes übersetzt das und sagt es Gott. Gott hört das und am Ende kommt da ein Kuddelmuddel bei raus, den ich nie gesagt hatte. Natürlich sind das Kindergedanken und man kommt da so ein bisschen raus im Laufe der Jahre. Und trotzdem hat mich dieser Gedanke nicht losgelassen und das ist auch der Grund, warum ich mich mit genau diesem Text beschäftigt habe. Gottes Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das ist doch komisch. Also ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir immer sagen? Jeder kann so mit Gott reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Jeder kann Gott das genauso sagen, wie es ihm zumute ist, wie es ihm auf dem Herzen liegt. Das macht doch einen großen Teil unserer Gottesbeziehung aus, dass wir einfach frei reden dürfen, offen und ehrlich zu Gott kommen dürfen. Und da legen wir doch auch großen Wert drauf. Jeder hat seine ganz persönliche Beziehung zu Gott und sein ganz persönliches Gebets- und Gesprächsleben mit ihm. Und übrigens haben wir ja auch ganz viele Gebete in der Bibel. Die Psalmen, das Vaterunser, wo Jesus uns selber sagt, wie wir beten können. Viele Sammlungen mit Gebeten, wo wir nachlesen können. Was soll das heißen? Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Zwei Möglichkeiten habe ich euch mitgebracht. Zwei Möglichkeiten der Auslegung. Zum Ersten leben wir in der Hoffnung, wir verstehen nur Bruchstücke davon, wie Gott wirkt. Und wir leben als Gottes Kinder in einer Welt, die noch gar nicht so ist, überhaupt nicht so, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Die von Vollkommenheit ganz, ganz weit entfernt ist. Wir wissen, dass wir ewig leben und wir wissen, dass Gott eingreifen kann in unserem Leben und trotzdem leiden wir unter Krankheiten, unter körperlichen Einschränkungen, unter Schwierigkeiten, unter Stress, unter Hindernissen, unter Stolpersteinen. Und manchmal ist das so schlimm und drückt uns so runter, dass wir tatsächlich kaum noch Worte finden, mit Gott zu reden. Situationen, die uns so schockieren, dass wir nicht mehr wissen, was wir dazu eigentlich sagen wollen und sollen. Und im Angesicht von Krieg und Leid kann das Leben uns manchmal so schwer vorkommen, dass uns die Worte fehlen. Und dann sind wir vielleicht sprachlos. Da können wir vielleicht nur noch weinen drüber oder weglaufen, weil wir es nicht mehr sehen wollen. Und das, was wir beten sollen, bezieht sich dann tatsächlich auf die Worte, die wir nicht mehr aussprechen können. Die Momente, die Situationen, wo wir nicht mehr beten können. Wo wir einfach nur noch seufzen können. Und der Geist Gottes übersetzt das für uns in himmlische Sprache. Als Seufzer des Geistes Gottes können sie nicht in menschliche Worte gefasst werden. Sie sind für uns Menschen unaussprechlich. Sie müssen auch nicht ausgesprochen werden, weil Gott die Absichten seines Geistes kennt. Der Geist Gottes übersetzt das Seufzen für uns, wenn wir nicht mehr reden können. Und mit dieser Möglichkeit kann ich sehr gut leben. Und dann kommt die zweite Möglichkeit. Und die hat mich ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Da ich aber sehr viele Ausleger gefunden habe, die das so sehen, sage ich es euch jetzt einfach. Und zwar bedeutet es, dass dieses Was sich tatsächlich darauf bezieht, welchen Inhalt unsere Gebete haben. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, meint dann hier keine Sprachlosigkeit, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir erkennen müssen, dass uns der Einblick in Gottes Willen fehlt und dass wir inhaltlich auch gar nicht wissen, worum wir bitten und worüber wir beten sollen. Im 1. Johannes gibt es diesen Vers, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Das ist eine mächtige Aussage. Gott gibt uns die Zusage, uns zu hören und zu erhören, allerdings mit der Bedingung, dass wir nach seinem Willen beten. Und Luther hat mal dazu gesagt, es gehört zur Befindlichkeit der Jesusbekenner, dass sie nicht wissen, was sie beten sollen, weil sie nicht wissen, was der Wille Gottes für ihr Leben oder für eine konkrete Situation in der Gemeinde ist. Und so kann es tatsächlich passieren, dass wir an Gottes Willen vorbei beten. Weil wir gar nicht in der Lage sind zu wissen, was ist in dem Moment gut oder schlecht für uns. Was ist hilfreich und was ist hinderlich. Und vielleicht bitten wir manchmal um Dinge, die am Ende uns sogar schaden könnten. Habt ihr schon mal Gott gedankt für Gebete, die er nicht erhört hat? Vielleicht, weil ihr selbst irgendwann gemerkt habt, oh, wenn das so gekommen wäre, wie ich mir das vorstelle, wie ich gedacht habe, dass das gut wäre, da wäre wahrscheinlich viel Gras verbrannt worden und viel Schaden angerichtet worden. Und zum Glück ist nicht jeder unserer Wünsche erfüllt worden. Ich bin auch ganz froh tatsächlich, dass nicht jeder meiner Wünsche, wo ich als Jugendlicher dachte, das ist genau der richtige Mann für mich und um den ich gebetet habe, weil ich wusste, kann nur der eine sein. Im Nachhinein bin ich tatsächlich ganz froh, dass Gott das so nicht beantwortet hat. Wir können Gottes Absichten nicht ermessen und so ist es nötig, dass Gottes Geist für uns eintritt und übersetzt, damit das Gebet im Einklang mit Gottes Willen geschieht. Und dieser Gedanke mag vielleicht komisch für uns sein und trotzdem steht er ja da. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, der unsere Gebete in die richtigen Bahnen lenkt, geht es dann scheinbar doch nicht. Trotzdem dürfen wir natürlich so sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Trotzdem dürfen wir natürlich Gott das hinlegen, so wie wir es empfinden und wie wir es sagen. Und wir müssen den Heiligen Geist nicht als Gegenspieler begreifen, sondern als für uns, der das in die rechten Bahnen lenkt, was wir gar nicht richtig sagen können. Er will uns nicht mundtot machen oder uns die Worte im Mund rumdrehen, sondern er übersetzt in diese Sprache, die gottgemäß ist, die vor Gott bestehen kann. Und er tut das, damit wir eng mit Gott verbunden sein können. Und diese Gebete des Heiligen Geistes sind immer gottgemäß und deswegen hört Gott sie immer. Und sie sind immer zu unserem Besten. Der Geist Gottes, der ist mit uns verbunden, wenn wir Jesus nachfolgen. Er tritt für uns ein, wo wir Probleme haben, unser Denken, wo unser Denken gar nicht so weit geht, wie wir es bräuchten, wo wir einfach begrenzt sind. Wo manchmal unser Vertrauen fehlt oder unsere Vorstellung zu klein ist, um richtig aus Gottes Sicht bitten zu können und wo mir manchmal die Perspektiven fehlen, die Gott hat. In der Hoffnung für alle heißt es, und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Und dann, und das finde ich toll, stellt Paulus am Ende dieser Verse diesem Wir wissen nicht ein Wir wissen aber entgegen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Amen.